Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Guten Tag, mein Name ist Christian Mahr. Ich bin der CEO der 1188.0 SAG. Bin seit 10 Jahren im Unternehmen und freue mich auf das Interview, so wie jedes Mal nach den Analystenzahlen. Bin gespannt, welche Fragen Sie mir stellen.
Schauen wir, wo wir rauskommen. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. 1188.0, Deutschlands größter Brancheneintrag, größtes Branchenbuch. Zitat aus der Pressemeldung: Wir haben in den ersten 3 Quartalen trotz aller Herausforderungen intensiv in neue Produkte investiert und damit die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Was sind das für neue Produkte? Also zum Beispiel bei der Bewertungsplattform Wer kennt den Besten? Sieht besser aus. Ja, dann haben Sie auch darüber hinaus ein weiteres neues Social-Media-Angebot für kleine und mittlere Unternehmen. Was gibt's denn alles Neues?
Also auf der Wer kennt den Besten-Seite sind wir permanent dran, das Produkt zu erweitern, auf die neuesten Anforderungen umzurüsten. Wir machen immer mindestens einmal im Jahr einen kosmetisch neuen Relaunch, wo wir neue Techniken vom Markt aufnehmen und die in Wer kennt den Besten integrieren. Aber dieses Mal würde ich mal sagen, wenn wir jetzt mal von den kosmetischen Erweiterungen oder kosmetischen Änderungen absehen, gibt es 2 größere Blöcke im Wer kennt den Besten Bereich. Einmal versuchen wir, deutlich mehr KI zu integrieren. Also zum Beispiel werden wir Services integrieren und auch als Produkte am Markt anbieten, wo Kunden Bots buchen können, die automatisch die für sie abgegebenen Bewertungen crawlen. Oder die sehen sie ja so und so bei uns. Und die Bots werden dann in die Lage versetzt, automatisiert Bewertungen zu beantworten oder zu kommentieren oder in einen Dialog mit dem Bewerter zu gehen. Das ist ein großer Block. Ein anderer großer Block ist das Thema Man in the Middle bei einer Transaktion. Also wenn wir auf Wer kennt den Besten zum Beispiel Produkte von einem unserer Partner Get Your Guide anbieten oder von anderen Partnern, dann versuchen wir natürlich, uns dahingehend in die Transaktion einzuklinken, dass wenn der Kollege bei uns bucht oder wir eine Option bieten, dass der Kunde bei uns buchen kann, dass wir einen kleinen Share von der entsprechenden Transaktion kriegen. Im Social-Ad-Bereich ist es so, dass wir ein kleineres Produkt an den Markt gebracht haben, wo wir KI-unterstützt Text- und Bildmaterial erstellen und dem kleinen Mittelständler helfen, auf verschiedensten Social-Media-Kanälen, die klassischen, jetzt nehmen wir mal die seriöseren, wie eine LinkedIn oder wie eine Xing, aber halt auch die, sag ich mal, semi-professionellen, wie eine Instagram oder eine TikTok oder was auch immer, ihn unterstützen, da synchron, übergreifend über all diese Kanäle Social Media Ads zu platzieren.
Ich glaube, das wird immer wichtiger und Sie nannten ein sehr wichtiges Stichwort KI. Sie schreiben ja auch in der Pressemeldung und die Weichen für neues Wachstum stellen. Ja, wann wird quasi dieses Wachstum kommen? Und bei Wer kennt den Besten haben Sie jetzt ja über 18.000 zahlende Kunden. Was ist denn ein Kunde wert?
Ganz simplifiziert monetarisieren wir Kunden im Digitalbereich mit ungefähr 1.000 Euro im Schnitt, plus minus. Ja, hängt ein bisschen davon ab. Neukunden, in welchem Segment, wie, wo, was. Aber nehmen wir einfach mal als Zahl und sagen, wir monetarisieren mit 1.000 Euro pro Kunden im Digitalbereich. Und wenn wir im BKDB-Bereich schauen, dann ist es so, wir bieten in den seltensten Fällen Produkte isoliert an. Ja, also es ist ja immer ein Bunch aus, Sie kriegen einen Plattformeintrag auf der 1188.0, vielleicht kriegen Sie auch einen Eintrag auf einem der Fachportale und wir geben einen Eintrag auf Wer kennt den Besten. So, das heißt, wir werten intern natürlich aus, wie monetarisieren wir einen Kanal, nach außen exponieren wir aber nur den durchschnittlichen Umsatz je Kunde und der ist ungefähr 1.000 Euro.
Kann man da einen Hebel finden, eben durch KI, wie Sie schon machen?
Ja, natürlich. KI wirkt ja sozusagen an 2 Achsen. Also es wirkt einmal auf der Produktachse. Ich habe ein gutes Beispiel genannt, ja, das Verfolgen, das Bearbeiten, das Antworten, das in Dialog treten im Rahmen von Bewertungen ist ein sehr, sehr klassisches Thema und sehr prädestiniert für künstliche Intelligenz. Sehr stumpfe Arbeit, ja, die Antworten ähneln sich. Das System kann on the fly lernen. Das System kann von anderen abschauen und sagen, wie beantwortet der, wie beantwortet die. Sie können generelle Richtlinien mitgeben. Antwortet ein bisschen ruhiger, antwortet ein bisschen aggressiver. Also das ist sehr, sehr, würde ich mal sagen, mittlerweile sehr starke Commodity. Auf der anderen Seite haben wir die 2. Achse der Prozessautomatisierung und der Effizienzsteigerung. Viele von den Sachen, die ich vorher gerade genannt habe, werden natürlich jetzt von Mitarbeitern durchgeführt. Und natürlich ist es so, desto mehr ich automatisieren kann und desto mehr ich verlässlich an eine Maschine übergeben kann, desto stärker, konsequenterweise, habe ich die Möglichkeit, auf der anderen Seite Prozesse zu optimieren und Kosten einzusparen. Und das muss man eben beides berücksichtigen bei diesen Aussagen.
Sie bieten ja auch Online-Sichtbarkeit, ist auch mit anderen Worten auszudrücken. Was verändert sich gerade im SEO-Marketing? Also selbst bei Google ist es ja so, Google KI, die Suche bietet ja eigentlich nur noch erstmal die Inhalte an und dann erst später den Link zu einer Firma. Also es ist schon eine Revolution momentan, was da abgeht.
Viele im Agenturbereich und im Mediabereich sind natürlich auf Traffic angewiesen und einer der größten, mit Sicherheit der größte Traffic-Lieferant ist Google. So, Google hat über die Jahre hinweg generell immer stärker seine eigenen Interessen in den Vordergrund geschoben. Ja, sie machen eine Suchanfrage, dann kriegen sie oben in der Regel erstmal die ganze Information, die Google ihnen präsentieren möchte, sei es der Graph, sei es der Business-Eintrag, sei es was auch immer. Dann kommen jede Menge gesponserte Einträge, dann kommen vielleicht ein paar organische Einträge und dann kommen wieder gesponserte Einträge. Das hat ja mit dem ursprünglichen Leitsatz von Google, don't be evil, und versucht dem Kunden das Beste zu präsentieren, schon lange nichts mehr zu tun. Muss man einfach sagen. Und dass speziell in Deutschland ein wahnsinniges Monopol ist, rege ich mich jeden Tag aufs Neue drüber auf, warum sich das alle gemeinsam gefallen lassen, dass man quasi ein Fliegenfänger von den Kollegen ist. Jetzt hätten alle gedacht, ah, da kommt was ganz Neues, KI, und der ganze Dialog findet anders statt. Jetzt macht sich Google nochmal breit und setzt halt oben mit Gemini seine KI-Maschine rein und knapst nochmal Traffic weg. Also den Stein der Weisen, wie wir darauf reagieren können, sollen, müssen, hat, glaube ich, noch keiner gefunden. Aber es beunruhigt natürlich alle. Und jeder möge sich selbst beobachten. Also ich nutze Google so gut wie gar nicht mehr.
Was machen Sie dann? Perplexity oder gleich ChatGPT? Oder wie nutzen Sie es? Oh, gut, Sie haben eigene Plattform natürlich hinaus noch, aber...
Ja, aber wenn ich jetzt mal, nehmen wir mich als Privatmensch oder natürlich auch beruflich, ich nutze Komet. Ist der Browser von Perplexity, der eine perfekte Integration bietet, der mit dem Assistenten auch unglaublich viel Arbeit abnehmen kann. Aber wenn ich sehr, sehr stark auf Produktsuche unterwegs bin, also Preise und Produkte und so, dann flirre ich immer noch gelegentlich auf Chrome rum. Und Chrome hat immer noch den großen Vorteil, den Komet leider nicht bietet, dass Chrome mein Profil über viele Rechner und Devices synchron halten kann. Kann Komet noch nicht bieten. Ich habe mal den ChatGPT-Browser angeworfen letzte Woche. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Ja, bedeutet, also ich kann sagen, ich nutze für die Recherche nach wie vor beide Engines, sowohl ChatGPT als auch Perplexity. Aber browsermäßig bin ich jetzt schon sehr stark weggedriftet zu Perplexity. Was es nicht besser macht oder einfacher macht, weil wenn alle Perplexity respektive Komet nutzen würden, dann würden sie auch immer seltener bei uns landen. Also die Thematik, wie generiere ich Traffic, Klammer auf, Lebenselixier für unsere Firma, aber auch für viele andere, ja, oder wie generiere ich Leads, ist ein hochdynamisches Umfeld, dem sich alle stellen, bei dem wir glauben, dass wir mit der Bewertung in den Backend am besten noch mit am besten aufgestellt sind, weil da nach wie vor auf unsere Daten zugegriffen wird, ja, und wir auch häufig auftauchen bei Ergebnissen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Thema, das man mit Hochdruck vorantreiben muss.
Na gut, es gab ja immer wieder mal Übernahmen in 2023. Ormigo hießen sie, glaube ich, dann Fairrank. Vielleicht wäre ja da eine kleine Übernahme hilfreich.
Gut, Ormigo ist noch deutlich mehr als wir auf Leads und Traffic angewiesen. Das ist ein Arbitrage-Geschäft.
Ja.
Ormigo generiert entweder selber oder kauft Leads am Markt, sprich bei Google oder sonst irgendwo zu und verkauft dann diese Anfragen an seine Kunden. Wenn Sie aufgepasst haben in den letzten 3 Minuten des Vortrags, können Sie feststellen, ähnliches, wenn nicht größeres Problem. Okay? Die Fairrank ist eine Agentur, keine Frage, kann natürlich Kunden helfen, genau diese Problemstellungen zu adressieren. Aber, jetzt kommt das große Aber, muss Kunden finden und die Kunden findet sie, Wunder, Wunder, seit Jahren auch über Google oder über sonstige Lead-Plattformen.
Ja, also okay. Also ich hatte jetzt eigentlich in einer anderen Richtung gedacht, sie müssen ja immer mehr eigentlich zu einer eigenen Vertriebsplattform werden und dann eigentlich im Prinzip zu einem KI-Unternehmen eigentlich oder zu einem Software, immer weiter stärkeren Softwareunternehmen.
Ja, natürlich muss man sich gut überlegen, wohin die Reise geht. Aber diese Transformationen sind ja nicht von heute auf morgen durchzuführen. Und man kann da sehr schnell in eine sehr falsche Richtung laufen. Uns eingeschlossen, sondieren jetzt mal ein bisschen, was passiert denn da auf der rechtlichen Seite? Ja, was passiert denn da auf der Seite? Ich meine, die KI-Maschinen ziehen sich alle Informationen von uns und von vielen anderen Plattformen, ja, und machen sie indirekt damit obsolet. Nur wenn wir nicht mehr da sind, dann sind die Informationsgeber für die KI-Maschinen nicht mehr da. Also da muss man sich ein bisschen einruckeln und muss überlegen.
Das Problem haben wir ja vom Börsenradio auch. Wir produzieren ein wunderbares Interview, aber bis man dann das Interview findet, ist erstmal ja eine Paste-and-Copy-Version bei diesen KI-Maschinen vorhanden. Absolut. Also was hat der Herr Mahr gesagt im Interview mit Börsenradio? Und dann kommt erst irgendwann der Link rein. 11880, Deutschlands größtes Branchenbuch. Also ich habe es mal gemacht, ich habe eine Hecke schneiden, meinen Ort eingegeben, zack, kam eine wunderbare Antwort raus. Sie haben ja auch Preisvergleiche. Ich habe mir überlegt, eigentlich könnten Sie ja Verifox und ähnlichen Preisvergleichsportalen noch mehr Konkurrenz machen.
Also wir sind da ganz gut aufgestellt. Lustigerweise habe ich gerade mal wieder einen Selbstversuch durchgeführt und habe Fliesenleger gesucht, was neben vielen anderen Gewerken, die ein Albtraum sind, der größte Albtraum aller Zeiten ist, weil Fliesenleger sind mit Elektrikern die Turbomangelware. Und habe diesen Auftrag bei Mitbewerber angestellt bei MyHammer und habe den bei uns einstellen lassen. Und was soll ich sagen? Der Prozess, muss ich ehrlicherweise zugeben, war auf der MyHammer-Seite deutlich leaner als bei uns, bisschen geführter, bisschen unterstützter. Und die ganze Dialogthematik fand auf der MyHammer-Plattform statt. Bei uns war das etwas einfacher und hemdsärmeliger, aber ein deutlich stärkerer Brute-Force-Ansatz. Also am Ende des Tages habe ich, obwohl die Plattform des Mitbewerbers schöner war, den Fliesenleger bei uns gefunden, weil wir eine deutlich größere Datenbank hatten und ich habe deutlich mehr Angebote gekriegt und hatte eine deutlich größere Auswahl. Das bedeutet, hat mich sehr gefreut, weil mich am Anfang aufgeregt habe, dass das nicht so schön ist wie beim anderen, aber bekommen habe ich den Fliesenleger bei uns. Das heißt, wir sind da schon stark unterwegs und speziell in dem Sektor des Handwerks sind wir bestimmt eine der dominanteren Player. Jetzt ist Check24 natürlich eine Monstermaschine mit Milliardenumsatz, ja, mit kräftigen Investoren im Hintergrund oder Verivox, die in dem Pro7-Umfeld unterwegs ist.
Ja, die kriegen die Werbung relativ günstig wahrscheinlich, ne? Das kommt noch dazu.
Ja, im Barterverfahren und so. Aber nichtsdestotrotz, ist schon auch ein großer Kostenblock, den die schieben. Aber das Thema Wettbewerbsvergleiche und Lead-Generation ist schon nach wie vor ein starker Block von uns und den werden wir auch weiterhin hegen und pflegen. Weil mit dem, dass wir damit neue Kunden gewinnen, sind wir natürlich auch unterwegs und bedienen unsere bestehenden Kunden mit Anfragen, was für die auch wiederum sehr, sehr gut ist. Also das finde ich sehr gut. Wird immer wieder bei uns auf den Prüfstand gestellt, wie wir es verbessern können und wie wir es erweitern können. Ist, wenn man jetzt ganz große angreifen möchte, schon mit nicht unerheblichen Investitionen verbunden. Aber für uns ein wichtiges Geschäft.
Wir haben uns jetzt über das Digitalgeschäft unterhalten. Es gibt ja noch das Segment Telefon. Auskunft, da lag der Umsatz bei 7,3 Millionen Euro, also bei 9 Monaten, nach 7,9. Das EBITDA verbesserte sich deutlich auf 0,6 Millionen. Im letzten Jahr gab es da noch einen kleinen Verlust. Was mich ja wundert ist, dass es immer noch so ein großes Geschäft ist, dass da noch einen Bedarf gibt. Und da gibt es ja auch Callcenter-Lösungen. Sie machen ja auch teilweise Inbound. Das könnte ja trotzdem noch ein großer Hebel sein. Auch Sie haben jetzt KI-gestützte Effizienzsteigerungen zum Beispiel. Kann man sich auch vorstellen, dass so Callcenter-Dienste in 2 oder 3 Jahren auch wirklich komplett KI-mäßig funktionieren? So nach dem Motto, Sie bieten es einem Schreiner an. Der Schreiner gibt Ihnen den Auftrag, ruf doch mal alle meine Kunden an der letzten 10 Jahre, ob Sie vielleicht nicht noch einen neuen Auftrag irgendwie zu vergeben haben oder irgendeinen neuen Bedarf.
Wenn man die Zahlen ein bisschen weiter aufdröselt von der Präsentation, dann sieht man, dass wir in den ersten 9 Monaten 7,33 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Und von diesen 7,33 Millionen sind noch 1,7 Millionen aus dem klassischen Branded DA Geschäft. Hallo, ich hätte gerne die Nummer vom Herrn Mahr. Der Rest ist schon neues Geschäft, Callcenter Services. So, da habe ich im Vortrag vorhin gesagt, dass das Callcenter Service Geschäft ein sehr hart umkämpftes Geschäft ist, mit niedrigen Margen und eigentlich nur über die Masse funktioniert. Große Anbieter gehen über Masse rein, lassen relativ häufig im Ausland produzieren. Wir haben so eine kleine, aber feine Nischenstrategie, die sehr gut funktioniert. Heißt, in dem CCS-Bereich sind wir gut aufgestellt und denken, wir werden den Verlust von 1,77 Millionen oder bis zum Jahresende 2,x Millionen von dem klassischen Auskunftsgeschäft mit diesem Geschäft kompensieren können. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, kann man da weiter stark wachsen? Evaluieren wir auch jedes Jahr aufs Neue. Wir sind zufrieden, wenn wir das Geschäft mit 10, 11 Millionen oben halten können. Davon gehen wir aus, dass wir es können und dass wir es profitabel betreiben können. Davon gehen wir auch aus. Wir haben lustigerweise auch schon mit diesen Themen experimentiert, zu sagen, macht Sinn, outbound zu telefonieren und irgendwelche WKDB, also wer kennt die besten Services, anzubieten. Das ist nicht so einfach. Gleichwohl ist es nach wie vor auf unserer Agenda und wir treiben das nach wie vor voran. Also es ist nichts, wo wir sagen, da sind wir nicht nach allen Seiten hin offen.
Ja, vielleicht braucht es dann noch einen Entwicklungsprozess, KI-mäßig, aber irgendwann kommt es. Ich meine, man kennt ja schon perfekte Stimmengeneratoren, die sowohl eine gute Stimme entwickeln, als auch wirklich einen sehr gut verstehen. Ja, nennen wir noch ein paar Zahlen. 9 Monate, 40 Millionen Euro nach 41,5, also gerundet 40,3. Das EBIT 2,2 Millionen nach 3,6. Am 30. Oktober haben Sie ja Ihre Prognose angepasst. Wie lautet denn die neue Prognose?
Die neue Prognose ist, wir haben auf der einen Seite das EBIT, DA angepasst und auf der anderen Seite Cash angepasst. Also die EBITDA-Prognose war ursprünglich 3 bis 4 Millionen in der Guidance und die neue Prognose ist 3,8 bis 4,8 Millionen. Und die Cash-Guidance haben wir angepasst von 2,8, 3,5 auf 1,8, 2,5. Warum haben wir das eine nach oben, das andere nach unten gehievt? Die EBITDA-Kiste oder das Thema Geld wird davon beeinflusst, dass wir oder ich entschieden habe, dass wir nochmal ein paar Prozess- und Personaloptimierungen durchführen, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie Geld kosten. Und das Geld haben wir zurückstellen oder haben wir jetzt allokiert im Budget, was bedeutet, wir wissen, dass wir es ausgeben, was wiederum bedeutet, dass wir die Cash-Prognose ein bisschen zurückgenommen haben. Einfach um die Sicherheit dem Markt zu geben, zu sagen, ey, was passiert denn da? Ja, wir nehmen Geld. Wenn ich Leute freistellen will, wenn ich Prozesse optimieren will, wenn ich Software einführen will, kostet Geld, deswegen haben wir es im Budget allokiert. Auf der anderen Seite können wir jetzt aber schon sehen, dass die Maßnahmen, die wir im Cash-Bereich initiieren, auf der EBITDA-Seite sich positiv bemerkbar machen werden. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn ich sage, ich optimiere und reduziere, dann kann ich sehen, dass ich zum Beispiel in 26 keinen Bonus kriege. Für diesen Bonus werden Rückstellungen gebildet und die Rückstellung lösen wir gerade auf, weil wir wissen, dass wir es in 26 nicht ausbezahlen. Und so kommen diese zwei gegenläufigen Effekte, ja, weil die Frage ist ja legitim zu sagen, verstehe ich nicht. Auf der einen Seite wird das EBITDA-Ergebnis besser und auf der anderen Seite wird die Cash-Prognose reduziert. Aber da gibt es einen sehr direkten Zusammenhang. Der Zusammenhang ist, ich spare oder initiiere Sparmaßnahmen auf der Unternehmensseite, die kosten mich Geld, aber die machen sich im EBITDA sofort bemerkbar. Relativ einfache Mechanik.
Emma, ich danke Ihnen. Über die Zukunft haben wir schon ein bisschen philosophiert. Seit 2015, sagt Sie von, sind Sie im Führungssattel. Ist vielleicht auch mal Zeit, was Neues zu tun?
Wir haben bekannt gegeben, dass ab dem ersten Quartal 2026 ein neuer CEO kommen wird. Relativ einfach. Einen guten Freund, der hat selber eine Firma, der ist leider erkrankt, sehr schwer erkrankt und hat mich irgendwann darum gebeten, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich das für ihn mache. Weder seine Kinder noch seine Frau können das machen und da sieht er ein Lebenswerk davon brechen. Dem habe ich zugestimmt, habe bei uns gefragt, ob es möglich wäre, dass ich ein bisschen früher rauskomme. Wir hätten so und so gesucht, ja. Wir hätten in 26 suchen müssen, weil 27 mein Vertrag ausgelaufen ist. So, dann hat man den Prozess ein bisschen nach vorne verlegt. Der Aufsichtsrat hat jetzt einen sehr, sehr guten Nachfolger für mich gefunden. Ich kann meinem Freund helfen, was mich sehr freut. Und muss aber sagen, wenn ich die Gesamtgemengelage betrachte, bin ich dann über 10,5 Jahre hier. Und die Meg Whitman, das ist die ehemalige CEO-Dame von eBay, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat mal gesagt, kein CEO sollte ein Unternehmen länger führen als 10 Jahre. Und dem kann ich auch uneingeschränkt zustimmen.
Warum ist das so? Ich meine, es gibt ja manche, die, also gerade bei Familienunternehmen, die machen das ja 30 Jahre dann, ne?
Ja, es gibt bestimmt für alles Beispiele und Gegenbeispiele. Und meine Frau führt auch schon seit 25 Jahren ihr eigenes Unternehmen. Aber ein Gründer ist etwas anderes als ein gekaufter Manager. Man muss einfach sagen, die Welt dreht sich. Okay, will ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht am Puls der Zeit bin. Aber natürlich habe ich gewisse Mechanismen und Regeln hier eingeführt. Die kann ein Neuer und wird ein Neuer kritisch hinterfragen, was sehr, sehr gut ist. Ja. Und es gibt immer die Möglichkeit, bei einer Fußballmannschaft zu sagen, man tauscht 11 Feldspieler aus oder man tauscht den Trainer aus. Ich glaube, das macht mal Sinn, irgendwann zu sagen, es kommt jemand, der hat andere Ideen. Ich sage jetzt nicht besser oder schlechter, gar nicht. Ich sage einfach, der hat andere Ideen, der hinterfragt bestehende Prozesse und Mechanismen. Und da wir jemanden gefunden haben, der aus der Branche kommt, der mal bei MyHammer hatte ich vorhin schon mal mit unterwegs war, der produktseitig stark ist, gehe ich davon aus, dass der hier guten Aufschlag kriegt. Ich hinterlasse ein sehr gutes Jahr 26. Das ist mein Anspruch, war immer schon mein Anspruch, wird jetzt noch stärker mein Anspruch sein. Bereite das Budget gerade vor in Q4. Und alles, was ich jetzt sehe, wird für ein entspanntes Jahr 26 sorgen, so dass der neue Kollege hier reinkommt und nicht erstmal irgendwelche Maßnahmen einleiten muss, sondern in aller Ruhe Fuß fassen kann und so weiter und so weiter. Darüber hinaus endet mein Anstellungsvertrag am 31.12. Eine Organschaft bleibt noch so lange oben, bis der Kollege kommt und wir ausgehen, dass es im Januar, Februar sein wird. Also bin ich sehr guter Dinge. Das ist ein richtiger, wichtiger Schritt für alle Beteiligten war, sowohl an erster Stelle für die Firma 11880, aber auch für den neuen Kollegen, der kommt, aber auch für mich, der jetzt sozusagen vom Bord geht. Ich hege keinen Groll. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Unternehmen weiter florieren wird. Wir haben uns gut aufgestellt für die schwierige Phase, die nicht nur uns, sondern dem ganzen Land entgegenläuft. Da muss ich nicht philosophieren oder großartig erzählen, dass es nicht besser gelaufen ist als bei der Ampelregierung, wo wir alle gedacht haben, okay, jetzt kommt die große Wende. Nee, die ist zumindest hier noch nicht angekommen. Aber da wir uns so gut eingeigelt und präpariert haben, können wir das eigentlich unbegrenzt lange aussitzen und hoffen, dass die Wende etwas schneller kommt, als wir sie momentan, glaube ich, prognostizieren.
Herr Mahr, ich bedanke mich für 10 Jahre Interviews. Vielen Dank, Ihnen alles Gute und ja, viel Erfolg.
Ich bedanke mich auch, wünsche eine schöne Restwoche. Danke.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.